Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zum Podcast des Finanzgerichts Münster, heute zur Ausgabe März 2023. Heute haben wir einen interessanten Fall, der sich mit den sogenannten Goldfingermodellen beschäftigt. Das Aktenzeichen zu diesem Fall können Sie den Informationen zum Podcast entnehmen. Hierzu hat der 4. Senat des Finanzgerichts Münster jüngst eine Entscheidung getroffen und aus diesem Senat haben wir heute den Kollegen Jan Dominik, der an der Entscheidung mitgewirkt hat. Jan, schön, dass du da bist.
Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über diesen Fall miteinander sprechen können. Ich war in dem Verfahren als Berichterstatter zuständig.
Goldfingermodell. Jan, das Thema beschäftigt die Rechtsprechung ja schon länger. Sowohl das Finanzgericht Münster als auch andere Finanzgerichte und letztlich auch der BfH haben derartige Konstellationen ja schon entschieden.
Du sagst es, Sascha, bereits entschieden. Eigentlich ist nämlich das Goldfingermodell, so wie wir es kennen, in der Steuerberaterpraxis schon überholt. Diese Fälle erledigen sich bzw. sind schon längst erledigt. Meiner Kenntnis nach sind wir auch das einzige Finanzgericht, das noch anhängige Verfahren zu Goldfingergestaltungen hat. Mhm. Im Wesentlichen, das vielleicht auch mal so zur Einführung, ging es darum bei diesen Goldfingermodellen, dass man eine Steuerersparnis erwirtschaftet sozusagen, und zwar aus dem Handel mit Edelmetallen, da insbesondere mit Gold, daher auch der Name Goldfinger. Den Handel übte typischerweise in der internationalen Goldfingergestaltung eine Personengesellschaft aus, die im Ausland ansässig war. Es war jetzt nicht unüblich, dass das in England war, genauso war es auch in unserem Fall. Und an dieser Personengesellschaft, die im Ausland ansässig ist, waren dann eben Inländer, das heißt deutsche Steuerpflichtige, beteiligt.
Ja, wie lässt sich jetzt mit dieser Konstellation eine Steuerersparnis generieren? Das funktionierte wie folgt. Durch den Ankauf von Gold als Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens erwirtschaftete die ausländische Personengesellschaft zunächst einmal Betriebsausgaben, hatte demgegenüber keine Betriebseinnahmen und hat damit eben dann Verluste generiert. Und diese Verluste waren den inländischen Beteiligten zuzurechnen. Und diese Inländer hatten typischerweise neben den Verlusten aus dieser ausländischen Gesellschaft hohe andere Einkünfte, die in Deutschland zu versteuern waren. Die zugerechneten Verluste waren eigentlich beim inländischen Beteiligten steuerfrei zu stellen. Die Zurechnung der Verluste zum inländischen Beteiligten bewirkte aber über eine bestimmte Regelung zum Steuertarif, dass der Steuersatz für den inländischen Beteiligten für die übrigen Einkünfte sank. Und das war die Wirkung des sogenannten negativen Progressionsvorbehalts.
Du sagst es, Sascha. Bei geschickter Gestaltung mit dem negativen Progressionsvorbehalt konnte man steuerliche Vorteile erzeugen, ohne steuerliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Auf der einen Seite konnte man im Jahr des Goldankaufs den Steuersatz durch die Verlustverrechnung so drücken, dass, wenn auch eine Besteuerung nicht im Ganzen vermieden wird, so jedenfalls die Steuerbelastung massiv verringert wurde. Und im Jahr des Goldverkaufs kam es aufgrund des Progressionsvorbehalts und der steuerfreien Einkünfte lediglich theoretisch zu einer Steigerung des Steuersatzes. Denn es handelte sich in vielen Fällen um Steuerpflichtige, die sowieso schon dem Höchststeuersatz unterlagen und so kam keine höhere Steuerbelastung dabei heraus.
Ja, der Bundesfinanzhof hat, das kann man vielleicht noch ergänzen, das Goldfingermodell im Grundsatz anerkannt. Insbesondere hat er steuerrechtliche Vorschriften, die diese Konstellation irgendwie rechtlich, steuerrechtlich unterbinden, nicht gesehen. Und so war es auch in dem Fall, den wir hier entschieden haben. Denn dieser Fall spielt im Jahr 2007 und der Bundesfinanzhof hat genau zu dem Fall, den wir heute hier besprechen, entschieden, dass das so zu akzeptieren ist. Das heißt also, dass diese Verluste steuerrechtlich anzuerkennen sind. Mittlerweile hat der Gesetzgeber reagiert und Regelungen geschaffen, um die seiner Auffassung nach künstlichen Verluste aus diesen Goldfingermodellen zu unterbinden. Ja, Jan, kann man sagen, warum diese Missbrauchsverhinderungsvorschriften im vorliegenden Fall bei euch jetzt nicht griffen?
Ja, das kann man sagen. Unser Streitjahr ist ja das Jahr 2007, liegt also mittlerweile schon 16 Jahre zurück. Tatsächlich tätig geworden ist der Gesetzgeber erst 6 Jahre später, also nach unserem Streitjahr, nämlich im Jahr 2013 und das ohne Rückwirkung auf das Jahr 2007. Das heißt, die einschlägigen Missbrauchsverhinderungsvorschriften gelten erst für Fälle ab 2013 in der Praxis. Interessant ist in diesem Zusammenhang jedenfalls, dass seitens des Gesetzgebers schon in 2007, also in unserem Streitjahr, schon mal darüber nachgedacht wurde, ob man tätig wird. Und das ist aber am Ende im Sande verlaufen, diese gesetzgeberischen Aktivitäten, da man damals dachte, man würde das auch aufgrund der bestehenden Gesetzeslage eingefangen bekommen, also diese Gestaltung eingefangen bekommen.
Ja, genau. Wie gesagt, der Bundesfinanzhof hat das dann ja anders gesehen und das akzeptiert diese Verluste hier, dann könnte man jetzt ja eigentlich, Jan, davon ausgehen, dass die Verluste ohne weiteres anzuerkennen sind. Warum hat euch dieser Fall dennoch wieder in einem neuen Klageverfahren erreicht?
Weil es eine Fortsetzung gab oder gibt. Goldfinger Teil 1 ist abgeschlossen. Ja, wie du auch schon gesagt hast, wir haben eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs dazu und die bezog sich aber auf § 15 des Einkommensteuergesetzes, anders gesagt auf einen Gewinnfeststellungsbescheid nach dieser Vorschrift. Jetzt ist es so, Goldfinger Teil 2, also der Fall, der uns beschäftigt hat, da ging es um 15a des Einkommensteuergesetzes. Vielleicht mal kurz vorab zu 15a, das ist eine Norm, die im Grundsatz Verluste eines Kommanditisten betrifft. Und zwar in der Art und Weise, dass man sagt, im Wirtschaftsleben ist ja der Kommanditist, der an einer KG beteiligt ist, beschränkt haftend. Der wird also nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Ja. Und aufgrund dieser wirtschaftlichen Überlegung soll das auch so im Steuerrecht sein. Der soll also spiegelbildlich zu seiner Haftung im Wirtschaftsleben im Steuerrecht auch nur beschränkt in den Genuss einer Verlustauswirkung kommen. Das ist im Kern 15a. Und die Finanzverwaltung hat jetzt, in unserem Fall Goldfinger Teil 2, versucht, diesen Paragraph 15a auf unseren Streitfall anzuwenden.
Ja, du hast ja gesagt, dass der 15a des Einkommensteuergesetzes grundsätzlich auf beschränkt Haftende anzuwenden ist. Warum ist die Finanzverwaltung hier auf den Gedanken gekommen, diese Vorschrift hier anzuwenden?
Ja, richtig, Sascha. Wir haben vom Sachverhalt her keine Kommanditisten vorliegen, deshalb kann man diese Frage schon stellen. Anknüpfungspunkt oder Auslöser des Ganzen war ein Aspekt, der in Goldfinger Teil 1 nicht derart beleuchtet wurde. Und zwar war es so in unserem Fall, dass im Zeitpunkt des ersten Goldankaufs Ende 2007 Optionsgeschäfte abgeschlossen wurden. Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet, man hat damals Ende 2007 für 32 Millionen Gold angekauft und hat sich Optionen gesichert, dergestalt, dass man genau diesen Goldbestand für den gleichen Betrag, also wieder für 32 Millionen, im Frühjahr 2008 wieder hätte verkaufen können. Und wenn man das ganz separat betrachtet, kann man ja zu der Überlegung kommen, dass bei wirtschaftlicher Betrachtung es so ist, dass man aus diesem Geschäft vielleicht kein Risiko trägt.
Und deshalb die Voraussetzung des 15a des Einkommensteuergesetzes dann im Grundsatz anzuwenden sind. Ja, der 15a ist ja nicht unmittelbar eingängig, die Vorschrift ist ja sehr kompliziert. Was habt ihr da im Einzelfall geprüft?
Ja, der 15a ist eine recht komplexe Vorschrift, das kann man wohl so sagen und das auch schon in seinen grundsätzlichen Vorschriften, also in den anfänglichen Absätzen 1 und 2. Noch komplizierter wird es dann im sogenannten Unterholz dieser Vorschrift, in dem wir uns bewegt haben, nämlich im Absatz 5. Der Absatz 5 überträgt die Grundsätze des 15a des Einkommensteuergesetzes auf andere Unternehmer als Kommanditisten und bildet dazu dann gewisse Regelbeispiele. Und damit haben wir uns dann im Einzelnen auseinandergesetzt, aber eben auch die grundsätzliche Anwendbarkeit des 15a auch nochmal beleuchtet. Im Ergebnis sind wir dazu gekommen, dass wir der Klage stattgegeben haben. Das bedeutete hier, dass der von der Finanzverwaltung erlassene 15a-Bescheid aufgehoben wurde. Im Wesentlichen haben wir das auf ganz grundsätzliche Überlegungen gestützt. Wir haben uns erstmal gefragt, ist der 15a, so wie man ihn liest, insbesondere der 15a Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes, überhaupt auf unsere Konstellation anwendbar? Mhm. Vom Wortlaut her ist es so, der 15a Absatz 5 sagt, 15a findet Anwendung auf Gesellschafter beispielsweise einer atypisch stillen Gesellschaft oder Gesellschafter einer GbR. Hier konnten wir schon mal ganz klar sagen, dass diese Konstellationen bei uns nicht einschlägig sind. Wir haben so in Goldfinger Teil 1 vom BfH auch klar entschiedenen Fall eine originär gewerblich tätige Gesellschaft. Ja, die hat also Einkünfte aus Gewerbebetrieb aufgrund ihrer Handelstätigkeiten. Und deshalb ist unsere Gesellschaft hier eine GP, General Partnership, nicht mit einer GbR vergleichbar, die vielleicht vom Wortlaut her des 15a erfasst wird, sondern mit einer offenen Handelsgesellschaft. Wenn man sich das nun mal anguckt, es fällt also unsere Gesellschaft, die wir haben, nicht unter den Wortlaut, dann kann man sich natürlich die nächste Frage stellen, ist sie denn aus anderen Gründen vielleicht mit einem Kommanditisten vergleichbar? Hier aber der nächste grundsätzliche Einwand, es handelt sich um eine offene Handelsgesellschaft, also vergleichbar. Und damit sind unsere Kläger als Gesellschafter nicht mit einem Kommanditisten vergleichbar, sondern viel eher mit dem vollhaftenden Komplementär einer Kommanditgesellschaft. Und auf den soll 15a nun keine Anwendung finden. Wir haben uns also gefragt, liegen gesetzliche Punkte vor, vertragliche Punkte oder auch tatsächliche Beschränkungen und sind im Ergebnis dazu gekommen, aus keinem dieser drei Aspekte haben wir eine Vergleichbarkeit mit einem Kommanditisten. Und an der Stelle, Sascha, würde ich vielleicht nochmal auf die Optionsgeschäfte zurückkommen, die du vorhin angesprochen hattest, die ja auch Auslöser unseres Verfahrens waren. Man könnte sich also fragen, geben uns quasi diese Optionsgeschäfte eine Art Türöffner, um ins Unterholz dieser Vorschrift reinzukommen und dann doch der Finanzverwaltung Recht zu geben. Und hier ist es aber so, dass wir gesagt haben, nein, man kann sich nicht einzelne Geschäfte dieses gerade erst, ja, im Dezember 2007 eröffneten Gewerbebetriebs angucken und aufgrund derer zu einer Vergleichbarkeit mit einem Kommanditisten kommen. Sondern diese Vergleichbarkeit mit einem Kommanditisten muss aufgrund der Struktur des ausgeübten Geschäftsbetriebs im Ganzen gegeben sein, nicht aufgrund einzelner Geschäfte. Das heißt, man kann sich für 15a nicht einzelne Geschäftsvorfälle herauspicken und dann anhand deren analysieren, ob dort im Einzelfall eine Haftung oder eine Inanspruchnahme für Schulden wahrscheinlich oder unwahrscheinlich war. Man muss sich das große Ganze anschauen.
Ich kenne ja nun die Entscheidung. Ihr habt euch ja auch Gedanken darüber gemacht, wie denn wohl der Fall zu lösen wäre, wenn diese Vorschrift anwendbar wäre.
Ja, das ist richtig. Natürlich könnte man sagen, ja, es wäre folgerichtig gewesen, dass wir, nachdem wir die Anwendbarkeit grundsätzlich verneint haben, keine weiteren Ausführungen mehr machen. Nur muss man auch mal sehen, die Beteiligten haben sich eigentlich im gesamten Verfahrensverlauf in diesem von mir sogenannten Unterholz der Vorschrift bewegt und sich auch mit den einzelnen Tatbestandsmerkmalen auseinandergesetzt. Und da wir natürlich einen Fall auch immer vollumfänglich bearbeiten möchten und auch die Rechtsansichten der Beteiligten würdigen wollen, haben wir uns dann auch damit auseinandergesetzt. Wir haben uns also gefragt, wie ist es denn, wenn unsere Auffassung nicht zutreffen würde? Also das heißt, 15a ist grundsätzlich anwendbar auf unseren Fall. Liegen denn dann die Tatbestandsmerkmale vor? Und da sind wir auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es selbst dann nicht der Fall ist. Also selbst dann könnten wir der Finanzverwaltung nicht recht geben und würden auch weiterhin den Bescheid aufheben. Dazu haben zwei Überlegungen geführt, nämlich zum einen die Sache, dass es sich bei 15a im Ergebnis handelt es sich um eine steuererhöhende Vorschrift. Das heißt also, die Finanzverwaltung trägt die Darlegungs- und Feststellungslast für alle Umstände, die dafür vorliegen müssen für diese Vorschrift. Und hier ist es in unserem Fall so, dieser Darlegungs- und Feststellungslast ist der Beklagte wohl nicht im erforderlichen Maße nachgekommen. Es hatte zwar mal eine Betriebsprüfung stattgefunden, die hat sich aber überhaupt nicht mit 15a beschäftigt. und auch die Schriftsätze des Finanzamts bzw. der Finanzverwaltung waren recht rudimentär hinsichtlich der Begründung von 15a zu Beginn des Verfahrens. Die sind erst zum Ende hin ein bisschen umfangreicher geworden. Allerdings erst zu einem Zeitpunkt, in dem jegliche Aufbewahrungspflichten seitens der Kläger schon abgelaufen waren. Wie wir ja vorhin gesagt haben, der Fall spielte im Jahr 2007. Mittlerweile sind wir im Jahr 2023, das ist also 16 Jahre her. Und Aufbewahrungspflichten, die diesen Zeitraum abdecken, waren für uns nicht ersichtlich. Das heißt, wenn man erst am Ende dieses Verfahrens anfängt, den Sachverhalt zu ermitteln, dann kann man nicht mehr bei den Steuerpflichtigen noch Unterlagen anfordern. Erfolgreich zumindest nicht. Und aufgrund des feststehenden Sachverhalts, den wir hatten, hätten wir uns fragen müssen, können wir eine Prognose aufstellen? Und zwar eine Prognose der Gestalt, dass wir sagen können, wir gehen davon aus, dass unsere Kläger eigentlich nicht für Schulden im Zusammenhang mit dieser ausländischen Gesellschaft in Anspruch genommen werden können. Und diese Frage haben wir dahingehend beantwortet, dass wir eine derartige Prognose nicht erstellen können. Die Gesellschaft ist kurz vorm Feststellungszeitpunkt, hier 31.12.2007 erst gegründet worden, konnte zumindest nach ihrem Gesellschaftsvertrag sehr umfassend im Rahmen von Handelsgeschäften tätig werden, war also nicht nur auf Goldgeschäfte beschränkt, und hat dies auch im für uns übersehbaren Zeitraum, also Anfang 2008 und im Laufe des Jahres 2008 und der nachfolgenden Jahre auch getan. Ist also vielfältig tätig geworden, die Gesellschaft. Dass man hier sagen könnte, dass eine solche Struktur vorliegt, die eine wirtschaftliche Inanspruchnahme der Gesellschaft da ausschließt, das konnten wir nicht prognostizieren.
Ja, interessant. Also ihr habt den Klageerfolg hier auf mehrere Gründe gestützt. Ist die Sache denn jetzt eigentlich endgültig entschieden? Du hast ja schon gesagt, das Streitjahr liegt 16 Jahre zurück. Mittlerweile sind ja zusammen mit der Ausgangsentscheidung des Finanzgerichts Münster, mit der Entscheidung des Bundesfinanzhofs in dieser Sache und jetzt mit eurer Entscheidung 3 finanzgerichtliche Entscheidungen ergangen. Wie sieht's aus im Weiteren?
Ja, ich rechne in unserem Verfahren jedenfalls damit, dass die Revision, die wir zugelassen haben, wegen grundsätzlicher Bedeutung auch seitens der Finanzverwaltung eingelegt werden wird. Das heißt, wir werden sicherlich noch eine Entscheidung des BFH bekommen, der dann erstmalig die Gelegenheit erhält, sich zu Goldfingermodellen und 15a des Einkommensteuergesetzes zu äußern. Ich glaube aber auch, dass uns das Goldfingermodell oder die Goldfingermodelle noch etwas weiter in der Zukunft begleiten werden, denn es zeichnet sich bereits ab, dass es zu Goldfinger Teil 3 kommen wird. Es sind Konstellationen bekannt, in denen der Sitz dieser ausländischen Personengesellschaften, die dann auch noch über einen gewissen Goldbestand verfügen zu diesem Zeitpunkt, wieder ins Inland verlegt werden, also nach Deutschland. Und hier stellen sich dann eben auch wieder Fragen, wie sind dann die Wirtschaftsgüter, insbesondere die Goldbestände, im Zeitpunkt der inländischen Verstrickung zu behandeln. Mhm. Eine Fortsetzung folgt also.
Sehr interessant. Dieser Fall zeigt also, wie der Gesetzgeber, wie die Rechtsprechung mit Steuergestaltungsmodellen umgeht und auch welche Umsetzungsschwierigkeiten sich im Nachgang dann auch für die Exekutive, also die Finanzverwaltung, ergeben können. Ja, Jan, vielen Dank, dass du uns hier diesen Fall, diesen komplexen Fall vorgestellt hast.
Vielen Dank, Sascha, für die Einladung und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder im Podcast sprechen. Bis dahin.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.